Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Heute mit Marietta Schwarz und mein Gast ist Maria Fedder, eine Pionierin der Videokunst. 1948 wurde Maria Fedder in Nordhorn geboren, ergriff dann bald die Flucht Richtung Köln in die Kunststadt am Rhein. Uni-Abschluss, Diplom-Ingenieurin für Fotografie. Sie lichtete Künstler wie Leonard Cohen oder Laurie Anderson ab, bekam Musik für ihre Videos von Leuten wie Brian Eno geschenkt. Sie verfasste als Frau ein Handbuch der Videopraxis, das dann von vermutlich überwiegend männlichen Fernsehschaffenden verschlungen wurde Anfang der 80er Jahre. Sie lehrte an der Universität der Künste in Berlin als Professorin und heute stehen ihre Installationen in Museen in der Welt verstreut, teilweise aufwendigst rekonstruiert, weil die neue Technik von damals längst veraltet ist und nicht mehr existiert. Maria Fedder, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Na, vielen Dank für die nette Begrüßung.
Man könnte ja sagen, alles erreicht, ne? Aber Sie machen nicht den Eindruck, sich zurückzulehnen mit über 70.
Ja, ich glaube, ich würde mich dann einfach dann doch zu Tode langweilen, weil dann hätte ich ja nichts mehr zu tun. Und ich glaube auch, also ich habe das Glück, dass ich einen kreativen Beruf habe. Und damit hört man nie auf. Also auch ein Schriftsteller hört nie auf zu schreiben. Ich glaube sogar, ein guter Wissenschaftler ist auch kreativ, der hört auch nicht auf. So, also ich habe noch so viel Filme im Kopf, die ich machen möchte. Also ich kann nicht auf die Couch.
Sie produzieren immer noch Kunst, aber nicht mehr auf den alten VHS-Kassetten.
Ich muss auch sagen, ich habe nie auf den alten VHS-Kassetten produziert. Die VHS-Kassetten waren Wiedergabemedium. Und ja, ich habe quer durch die Videotechnik produziert, Filme gemacht auf den aus heutiger Sicht sehr exotischen Formaten. Das fing an in den 70er Jahren mit Open Reel, das heißt, es waren offene Bänder, wie früher auch die Tonbandmaschinen waren. Und man hatte einen riesen Rekorder extra über der Schulter hängen und eine riesen Kamera mit einem fetten Kabel verbunden mit dem Rekorder. So, das waren die Anfänge und ja, und dann ging das einfach quer durch. VHS war 80er Jahre. In den 80er Jahren haben wir schon sehr viel professioneller gearbeitet mit semi-professionellen Geräten oder durchaus auch professionellen Geräten. In den 80er Jahren hatten wir die Möglichkeit, da lebte ich noch in Köln, hatten wir die Möglichkeit, in einem Fernsehstudio nachts zu arbeiten. Also das war eine Firma, die fürs Fernsehen arbeitete, Tag und Traum. Die gibt es heute auch noch. Und wenn die Fernsehleute abends herausgingen, da konnten wir herein. Also wenn die Erwachsenen gingen, konnten die Kinder, also wir Künstler, Bettina Gruber und ich, konnten dann herein und haben da mit hochprofessionellen Geräten gearbeitet. Also so, es ist alles vorhanden.
Das hatte ja zumindest, wenn man sich die alten Videoinstallationen anschaut, den Charme des Einfachen, so als ob das jeder bedienen könnte. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben auch die hochprofessionellen Geräte bedient. Also ist es heute viel aufwendiger?
Nein, also es kommt darauf an, was man machen will natürlich. Na, also es gibt Videokunstarbeiten, die sind so aufwendig wie eine Hollywood-Produktion fürs große Kino. Aber grundsätzlich ist durch die Digitalisierung es sehr, sehr einfach geworden. Das war eben in den 80er Jahren, das war nicht nur sehr aufwendig, weil die einfachen Systeme, die es dann doch auch schon gab für den Amateur, für zu Hause, um den Weihnachtsbaum und den Geburtstag der Tochter zu filmen, die waren aber in der technischen Auflösung dann doch für uns, weil wir ja dann schon professionell auch in der Videokunst gearbeitet haben, nicht ausreichend. Und dadurch war es eben auch so, dass die Geräte und die Studios sehr teuer waren, wenn man das mieten musste. Und
das heißt, Sie hatten das nicht im eigenen Besitz?
Nein, es ging gar nicht. Das war unmöglich. Das war noch, also bis hin, ne, dass die ersten digitalen Kameras auf den Markt kamen für den Endverbraucher, für den Konsumer, war es nicht möglich, alleine sich das anzuschaffen. Also es gab Künstlergruppen, die das teilweise ganz viel Geld zusammengelegt haben, um dann so Studios zu initiieren. Aber ein Künstler alleine konnte das nicht.
Ich frage auch deshalb nach dem Heute, weil ja da extrem teure Produktionen auch passieren. Also ich habe kürzlich mal einen Sammler getroffen von Videokunst, sagt man heute nicht mehr, Medienkunst. Der erzählte mir, dass er bestimmte Künstler finanziert mit fünfstelligen Summen. Und am Ende bekommt er dann so einen Stick mit dem Werk drauf, um es mal zugespitzt zu sagen.
Ja, das ist sicherlich erst einmal, wenn man die, ich sage durchaus gerne noch Videokunst, weil es einfach noch nicht wirklich bessere Begriffe dafür gibt. Hört sich ein bisschen altmodisch an. Medienkunst, ja, ist der im Prinzip der richtigere Begriff, nur da fällt alles Mögliche mit herein. Ne? Da fällt auch Internetkunst mit herein etc. Und Videokunst ist dann doch ein wenig genauer in der Beschreibung. Und ja, Videokunst, ne, hatte von Anfang an nichts Haptisches, wenn ich das jemandem übergeben habe. Es brauchte immer eine Maschine, um sichtbar zu werden. Es war also das erste Medium, was so funktionierte. Fotografie war ein Abzug, den man dann verkaufte. Und Video war es am Anfang eine Kassette und später eine DVD und heute ein Stick oder oftmals sogar nicht einmal mehr ein Stick, sondern es geht über Online-Transfer von hier nach dort und man hat überhaupt nichts mehr in der Hand.
Was ist denn, wenn man von Ihnen heute ein Werk erwerben will? Bekommt man dann auch einen Stick?
Na, ich glaube, ich würde es nicht einmal mit einem Stick machen, ne? Sondern ich würde es tatsächlich zuschicken. Das Allerwichtigste, natürlich neben dem Kunstwerk, was da latent verborgen ist in den Daten, das Allerwichtigste ist ein Zertifikat. Also dieses Zertifikat, was ich unterschreibe und vielleicht noch jemand, der in, ne, in diesen Verkauf irgendwie mit eingebunden ist, das garantiert dem Sammler, dem Käufer, dass es dieses Kunstwerk wirklich nicht mehr als, sagen wir mal als Beispiel, es ist eine Edition von drei, nicht mehr als dreimal auf der Welt gibt, auf der ganzen Welt gibt und dass ich das auch niemals verändern würde und auch niemals noch weitere Kopien, wenn man das so ausdrücken will, herstellen würde.
Sie arbeiten ja momentan an einem Werkskatalog in eigener Sache. Mhm. Ne? Also es ist auch für Sie so ein Blick auf das eigene Schaffen in den letzten 40 Jahren, kann man sagen.
Ne? Ja. Ja.
Ist das nicht auch komisch, dass man dann in so einen Katalog, in so einen analog gedruckten Katalog, diese nicht fassbaren Werke band? Ja. Also wäre das nicht eigentlich besser, das im Netz zu machen?
Ja, also im Prinzip mache ich es auch in beiden Medien. Also ich habe eine sehr gute Homepage insofern, als dass es wirklich Spaß macht, sich dort die Arbeiten anzugucken. Und sie ist aber auch informativ. Ich bin aber auch altmodisch genug, um mich an solch einem Buch zu erfreuen. Und das Buch riecht ja vor allen Dingen auch. Ne? Also solch ein riechendes Objekt dann in der Hand zu haben, ein duftendes Objekt in der Hand zu haben und es dann weiter zu verschenken, weiterzugeben. Ne? Ein zweidimensionales Buch ist natürlich nicht der richtige Träger für eine zeitbasierte Arbeit. War es für Film nie und für Video nie und natürlich erst recht nicht, wenn Video dann nochmal in den Raum geht, dass es halt nicht nur ein linearer Film ist, sondern mehrere Filme zur gleichen Zeit, die ich im Raum parallel rezipieren kann. Aber im Buch ist das ganz schwierig darzustellen. Und so, also wir versuchen sehr, eine Gestaltung zu finden, die dem Film so nah wie möglich kommt. So, ne? Also Fotografie und Malerei ist sehr viel einfacher in einem Buch darzustellen, weil das in sich schon zweidimensionale Medien sind. Und wir haben jetzt in diesem Katalog einen kleinen Blick in die Zukunft. Ich habe dort eine App und mit Ihrem Smartphone können Sie ein bestimmtes Bild in diesem Katalog in Bewegung setzen und auch Sie hören auch Töne und das ist was sehr Seltsames. Das können wir jetzt hier nicht vormachen, aber es ist wirklich sehr seltsam. Ne? Also ich bin in diesem ja nun sehr altertümlichen Medium und dann höre ich etwas, einfach nur dadurch, dass ich das Handy halte und der Film setzt sich in Bewegung. Ich denke manchmal, es ist insofern ein Blick in die Zukunft. Vielleicht gibt es in Zukunft ja nicht nur keine Bücher mehr, sondern auch keine Ausstellungsräume mehr, auch keine White Cubes mehr oder Kinos mehr, sondern ne, wir holen alles uns irgendwie aus den digitalen Medien. Ich glaube, dass,
wie wäre das?
Ich glaube, dass das nicht passieren wird, weil ich glaube, dass nicht nur die Künstler immer auch den Raum haben wollen, immer die Kommunikation im Raum haben wollen. Und damit sind wir auch schon beim Betrachter. Auch der möchte, glaube ich, auch in Zukunft ein gemeinsames Kunsterlebnis haben. Und ein ganz gutes Beispiel ist das Theater. Als der Film aufkam, dachte man so, ne, das Theater ist jetzt damit obsolet, das brauchen wir nicht mehr. Und trotzdem gehen die Menschen wahnsinnig gerne ins Theater, um miteinander etwas zu erleben. Und so wird das in der bildenden Kunst ähnlich bleiben. Das andere kommt hinzu. Es ist kein Ersatz, sondern eine Erweiterung.
So, und im Radio hört man miteinander Musik und ist trotzdem in seinem Privatraum. Ne? Ist jetzt der Versuch einer kleinen Überleitung zu unserem ersten Musiktitel, der ja ebenso heißt wie der Titel Ihres Katalogs. Also Sie haben den Katalog Alle Zeit der Welt genannt und wir hören Deep Purple, All Time in the World. Ist das ein Zufall?
Es ist natürlich überhaupt kein Zufall. Ich habe natürlich dann recherchiert und ja, es gibt sehr viele Bücher auch, die diesen Titel haben, unterschiedliche ne, Sachbücher, wie auch Belletristik, aber eben auch sehr viele Musiker haben eben auch damit gearbeitet. Was ist das, Alle Zeit der Welt? Was sagt uns das? Was können wir damit ausdrücken? Und ja, Deep Purple ist wohl ein bisschen überraschend, wenn Leute, die mich kennen, ne, nicht drauf kommen, dass ich eine Hardrock-Gruppe Heavy Metal aussuche.
Na, die anderen Titel sind anders, sage ich mal so, die Sie ausgewählt haben.
mir gefällt aber dieses Stück sehr und mir gefällt eben auch der Text dieses Stückes sehr, der eben auch so ein bisschen schon das anspricht, was mir bei diesem Titel wichtig war. Wenn da zum Beispiel gesagt wird, hier sind wir mit der ganzen Zeit der Welt oder an einer anderen Stelle, es besteht keine Eile. Und der allerschönste Satz in Lyrik ist, manchmal sitze ich einfach.
Einer der neueren Titel von Deep Purple, All Time in the World von 2013. Und gewünscht hat sich das die Künstlerin Maria Fedder hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. War ja eher so ein, möchte ich fast sagen, leichtgängiger Einstieg. Es wird auf jeden Fall noch experimentierfreudiger. Und es scheint ja auch so zu sein, Maria Fedder, dass das Experiment und die Neugier so schon immer in Ihnen drin gesteckt haben. Oder war der Weg in die Kunst auch so ein Ausbruch aus der Welt, aus der Sie kamen?
Ja, absolut. Also ich bin aufgewachsen in dieser kleinen Stadt zwischen Holland und Emsland, Landkreis Grafschaft Bentheim.
Nordhorn.
In Nordhorn und komme aus einer Kaufmannsfamilie, aus einer kunstfernen Kaufmannsfamilie. Es war mir wirklich nicht in die Wiege gelegt. Ich habe aber, bin dann gar nicht so schnell weg aus Nordhorn. Ich habe dort dann noch die Lehre gemacht und bin dann zum Studium nach Köln. Und ja, natürlich habe ich ne, über die Jahre hinweg immer mal wieder überlegt, wie kam das eigentlich? Ne, wie kam das, dass ich mich so weit entfernt habe von meinen Wurzeln, dass ich eben nicht mit Zahlen hantieren wollte? Kann ich heute noch
tun
nicht.
Tun Sie nicht.
Also ich habe, ja, ne, also die Zahlen waren die Themen zu Hause. Und ich kann heute damit noch nicht gut umgehen. Und es gibt so ein paar Erklärungen. Eine davon könnte sein, es war eben auch eine katholische Familie. Und wir mussten natürlich als Kinder jeden Sonntag in die Kirche. Und für mich war das, ich glaube, ganz überraschend, für viele andere, die das auch mussten, war das nie langweilig. Sondern ich fand die Rituale, also das, was da alles passierte, ich habe zwar nichts verstanden, fand das sehr geheimnisvoll, aber auch sehr inspirierend. Inspirierend insofern, als dass es mich zum Fantasieren anregte, wenn dann zum Beispiel Karfreitag das violette Tuch von dem Kreuz peu à peu mit vielen Gesängen oder eher noch Gebete, weil es ist ja Karfreitag, abgenommen wurde und ganz zum Schluss lag das Kreuz einfach quer auf dem Altar. Es war überhaupt kein Schmuck mehr in der Kirche. Alles war öde und kalt und leer und zutiefst traurig. Und so verbinde ich also ganz viele sinnliche Erlebnisse. Und ich glaube, dass diese Rituale, die ich nicht verstehen konnte, dass die durchaus eine Nähe hatten zur Kunst, die ja auch erst einmal beim ersten Hinschauen nicht verständlich sein muss. So, dass also diese Art von Denken und Wahrnehmen mir wahrscheinlich ein ganz guter Ausgangspunkt war.
Und das heißt, Kirche, Gottesdienst war für Sie dann auch eher ein theatrales Erlebnis, genau. So hört sich
genau
das an.
So.
Und,
genau so.
Und nicht etwas, was mit Ihnen dann, Sie sind Zuschauerin als Kind gewesen und nicht Teil dieses Rituals, was auch sich dazu verhalten muss.
Na, ich glaube nicht, dass ich als Kind in der Lage war, das ganz distanziert zu betrachten, aber ich habe mich gerne davon überwältigen lassen und ich habe gerne laut mitgesungen.
Was sind aus Ihren Geschwistern geworden? Sie haben ja 4 Geschwister.
Und alles Kaufleute geworden.
Alles Kaufleute geworden, okay.
Ja, mehr oder weniger, ja.
Okay, Sie haben nach der Schule erstmal eine Fotografenlehre gemacht.
Genau, also mein Vater hatte natürlich schon eine Banklehre für mich, was damals auch keine Selbstverständlichkeit war. Und ich habe also viele Monate gebraucht, um ihn zu überzeugen, dass das nicht der richtige Beruf für mich sei und ich möchte gerne eine Fotografielehre machen. Und mein Vater hatte große Sorgen, dass ich dann als Fotomodell nach Hause komme. Und ich habe ihm hoch und heilig versprochen, das nicht zu tun. Also, aber ich musste die Lehre noch in Nordhorn machen und durfte dann anschließend zum Fotografiestudium nach Köln. Und in dieses Studium bin ich dann aber schon, das war ein angewandtes Studium, bin ich dann schon hereingegangen mit der Vorstellung, schöne Frauen an schönen Stränden
Modelle.
Vor schönen Autos zu fotografieren, genau. Da waren dann schon die Modelle, aber immer ich hinter der Kamera. Mhm. Und wir hatten während des Studiums durchaus auch Kontakt zur tatsächlichen Praxis. Und diese Anschauung wurde mir dann schon sehr schnell langweilig. Und ich fing während des Studiums schon an, experimentell mit Fotografie zu arbeiten.
Aber was Sie da vorher beschrieben haben, schöne Frauen vor schönen Autos, das erzeugt bei mir eher so das Bild von Modefotografie oder Werbefotografie.
Ja, genau. Ja. Also ganz angewandt, ganz kommerziell. Und der schöne Schein.
Ja.
Genau.
War das im Fotostudio in Nordhorn auch so?
Nein.
Nein, war Hochzeitsbilder
genau
und Erstkommunion.
So. Genau
Doppelbelichtung so. Gab es damals wahrscheinlich noch nicht, so wie ich das dann in den 80er hatte.
Nee, die gab es noch nicht. Aber ich habe vor allen Dingen gelernt, in dieser Fotografenlehre zu retuschieren. Nämlich man hat damals die Negative direkt retuschiert. Also ich habe den Leuten die Pickel und die Falten wegretuschiert. Das kann ich heute immer noch sehr gut.
Auf dem kleinen Negativ oder auf dem Abzug?
Nee, auf dem Negativ. Die Negative waren größer.
Mittelformat oder Großformat?
Ja, so Mittelformat. Mhm.
Aber das Gerät muss Ihnen ja auch gefallen haben, ne? Sonst hätten Sie vermutlich nicht später zu einem noch größeren Gerät gegriffen.
Genau.
Also das Handwerkliche oder die Technik.
Die Technik.
Ja.
Ne? Ja.
Die Fotografie also quasi so als Einstiegsdroge in das Videofilm. Sie haben ja damit dann auch lange Ihr Leben finanziert.
Ja, also ich habe dann Fotografie studiert, rutschte mehr und mehr in Richtung freie Kunst, habe danach Theater, Film und Fernsehwissenschaft und Sozialpolitik studiert und habe das alles abgeschlossen. Aber währenddessen wusste ich schon, ich möchte in die Kunst. Das lag auch daran, dass auch mein ganzer Freundeskreis waren dann Künstler und wir haben sehr viel nicht nur Party gemacht, sondern auch sehr viel zusammengearbeitet. Und ich hatte, das war wirklich ein Glückszufall, dass ich in diese, also wir befinden uns jetzt in den 70er Jahren. Die 70er Jahre waren auch aus meiner heutigen Perspektive unglaublich spannende Jahre, weil das war in allen gesellschaftlichen Bereichen war Aufbruch, war Experiment angesagt. Und das hieß eben nicht nur, dass wir innerhalb der Kunst experimentierten in alle Richtungen, sondern auch mit unserem Leben experimentierten. Und dass man wirklich durchaus auch alles ausprobieren konnte, zumindest in dem Bereich, in dem ich lebte. Das war natürlich nicht mehr der Bereich der Kleinstadt in der kleinbürgerlichen Familie, obwohl ich nach wie vor auch damals Kontakt mit zu Hause hatte, aber das war ein anderes Leben. Und ja, und ich hatte dann eben das Glück, euch einen Videorekorder mal ausprobieren zu können. Und das war wie eine Offenbarung.
Wir vertiefen das nach den Nachrichten nochmal und spielen an dieser Stelle noch einen Musikwunsch von Ihnen. Und zwar ist es, ich finde es ein ganz tolles Stück, es ist Laurie Anderson, Oh Superman.
Ja, also alle Stücke, die ich ausgesucht habe, haben entweder was mit meinem Leben oder mit meiner Arbeit zu tun. Laurie Anderson habe ich kennengelernt mit diesem Stück auch. Da kannte ich sie aber zuvor noch gar nicht. Und sie war da auf dem Sprung. Also Laurie Anderson kommt auch aus der bildenden Kunst, kommt aus der Performance der bildenden Kunst und hat dieses Musikstück gemacht. Und dieses Musikstück, mit denen war sie, das war sofort ein Hit.
Damit ist sie als Popkünstlerin auch bekannt geworden.
Genau,
ne?
Mit diesem Lied ist sie bekannt geworden als Popkünstlerin, ne? In allen Radios der Welt. Und ich hatte, das war in Köln, Anfang der 80er. In Köln war dieses große Festival Theater der Welt, wo Theaterkompanien aus der ganzen Welt eingeladen wurden, jeden Abend 10 Vorstellungen in ganz unterschiedlichen Örtlichkeiten. Und wir haben eine Videozeitung dazu gemacht. Das heißt, wir haben abends mit verschiedenen Teams aufgezeichnet, nachts geschnitten. Und am nächsten Tag sind wir mit dem VW-Bus durch die Stadt gefahren und haben das gezeigt, was da am Abend vorher alles Wunderbares los war. Und da kam ich dann, weiß ich, ob das im Schauspielhaus war, weiß ich nicht mehr, in Köln. Und ich kam backstage, weil ich ja überall gucken musste, ob alles eben auch seine Richtigkeit hatte, und sah von hinten Laurie Anderson. Und also zwischen mir und Laurie Anderson war eine Batterie von 5, 6 Diaprojektoren. Vor jeder Optik eines Diaprojektes war eine Pappscheibe, die man an einem Faden hochziehen konnte. Laurie Anderson hat immer schon viel mit Licht gearbeitet. So kennen wir sie ja auch in den mehr mainstreamigen Arbeiten. So, das war also, was man heute auch alles digital machen müsste, war dort ganz handwerklich. Und die Szene dahinter der Bühne war in sich schon grandios. Ich habe das nie wieder vergessen. Und das war so meine erste Begegnung mit Laurie Anderson. Deswegen hören wir jetzt Oh Superman. Ha, 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 ha.
Und willkommen zurück zu den Zwischentönen mit Marietta Schwarz und meinem Gast heute, der Medienkünstlerin oder wie sie selbst sagt, Videokünstlerin und Kunstprofessorin Maria Fedder, lebt seit fast 30 Jahren in Berlin, hat aber prägende Jahre als Künstlerin im Köln der 1970er Jahre verbracht. Darüber haben wir schon ein bisschen geredet und das werden wir auch noch vertiefen, Maria Fedder. Aber wir hören erstmal ein Musikstück und zwar ein ganz ungewöhnliches von Brian Eno, Flint March.
Thank you.
Flint March von Brian Eno aus dem Album Small Craft on a Milk Sea. Absolut ungewöhnlicher Brian Eno-Titel. Gewünscht von der Künstlerin Maria Vetter, die mit ihm zusammengearbeitet hat. Es gibt da also offenbar eine Verbindung zwischen Ihnen und Brian Eno.
Ja, die Musik ist recht außergewöhnlich für Brian Eno, ne, der bekannt ist für die Ambient-Musik, die er ja auch erfunden hat. Und es ist eine Musik ohne Rhythmus, ohne Melodie, ohne dramatische Höhe oder Tiefpunkte, ohne Anfang und Ende, und hat insofern sehr viel auch mit meinen Bildern zu tun, die ähnlich sind. Ich mag immer sehr gerne den Begriff Entschleunigung für meine Bilder, die eben auch mit einer ruhigen Kamera, mit nicht schnellen Schnitten, sehr oft ohne Anfang und Ende arbeitet. Also wir fühlen uns, wie er mit Musik umgeht und wie ich mit dem Beat umgehe, fühlen wir uns sehr verwandt. Und ich habe Brian Eno kennengelernt als Fotografin. Ich habe viele Jahre parallel zur bildenden Kunst, habe ich mein Geld verdient als Fotografin von Musikern. Ich habe für eine Agentur gearbeitet und habe Musiker entweder auf ihrer Tour begleitet oder beim Konzert und Backstage vom Konzert und so weiter. Und Brian war der Letzte. Ich wollte das nicht mehr. Ich hatte schon der Agentur gesagt, so, jetzt ist gut und es langweilt mich jetzt, ich möchte was anderes machen. Und Brian war der Letzte. Und seine Managerin kam direkt auf uns zu und sagte, keine Fotografen. Brian hasst Journalisten und Fotografen. Und irgendwie hat es aber doch geklappt und ich habe ihn fotografieren dürfen. Und er hat dann eine ganze Zeit lang sich nur noch von mir fotografieren lassen. Und darüber haben wir uns eben angefreundet. Und er hat dann bei einigen meiner Videostücke, Installationen wie auch Film die Musiken zugemacht.
Das heißt, ja, wie hat man sich das vorzustellen? Waren dann die Installationen schon fertig und dann hat er die Musik beigesteuert? Oder wie ist denn so ein Prozess überhaupt?
Es ist unterschiedlich. Also bei einer Arbeit war es so, dass ich einen sehr rohen Rohschnitt hatte, den ich ihm geschickt habe. Und er hat auf dieses noch sehr grobe Resultat die Musik gemacht und dann habe ich hinterher beides geschnitten sozusagen. Also ne, das Beat war noch nicht fertig und habe mir auch die Musik angepasst. Es gibt aber auch ein Beispiel, wo er parallel gearbeitet hat, wo wir uns also ausgetauscht haben, das und das entsteht an Bildern. Es ist da und dafür, da sollte es hingehen und er hat eben parallel dazu die Sounds kreiert. Also, und ich arbeite auch mit anderen Musikern zusammen. Es kommt immer auf die Arbeit an.
Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ja, als Sie in Köln Fotografie studiert haben, es, glaube ich, ja auch die Zeit war, wo Fotografie als Kunst erst so entdeckt wurde, ne? Also Becherschule zum Beispiel. Sozusagen, war es Ihnen dann klar, dass Sie aus dieser Fotografie weg wollen? Also irgendetwas muss da gewesen sein, wo Sie woanders hin wollten, ne?
Ja, es war wahrscheinlich tatsächlich die Bewegung, die ich sofort verändern konnte, die ich sofort sehen konnte. Aufgrund
die Bewegung,
der,
das bewegte Bild.
Genau, ne, aufgrund der Videotechnik, die eben mir ermöglichte, ich sehe das Bild während der Produktion, was in der damaligen Zeit, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, in der Fotografie nicht möglich war. Da musste man den Weg gehen, ich mache ein Foto, das Bild versteckt sich im Film, es ist latent vorhanden, aber unsichtbar. Er muss deswegen erst entwickelt werden und dann muss davon eine Vergrößerung gemacht werden und dann sehe ich, es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich wollte, und fange wieder von vorne an. So, und bei Video, jetzt unabhängig erst einmal von der Bewegung, war es eben so, dass ich sofort sehen konnte. Also der Monitor im Atelier, der war wie eine leere Leinwand. Ne? Und alles, was sich veränderte vor der Kamera, was sich an Farben veränderte, an Licht veränderte und dann auch an Bewegung von Objekten oder von Leuten, konnte ich sofort auf dem Monitor sehen. Und damit war ich angefixt. Und es war aber auch ganz schnell das Erzählen mit dem Bewegtbild. Wobei man Erzählen jetzt nicht als eine übliche Narration begreifen kann, aber schon das Atmosphären herstellen über einen längeren Zeitraum, eben ähnlich wie das bei der Ambient Music von Brian Eno ist, das ist eben das, was mich dann auch faszinierte. Ich habe immer noch, ich fotografiere auch heute noch, ja, so, aber ich glaube, das mir liebste Medium ist nach wie vor das Filmische.
Mir fällt eine Arbeit ein, die aber vielleicht sogar ein bisschen aus dem Rahmen fällt, aber eben auch mit Fotografie und Bewegtbild zu tun hat, und zwar No Senses. Eine Arbeit, wo Sie mit Zeitungsausschnitten, mit Fotografien aus Zeitungen gearbeitet haben. Es geht immer um Menschen, die sich irgendwie die Hände vors Gesicht halten, und man sieht das dann über drei übereinander gestapelten Monitoren so durchrauschen.
Genau. Also ich habe immer mal wieder als Thema Kommunikation gehabt, so quer durch meine ganzen Produktionszeiten. Und da geht es eben um Abbildung von Leuten, die ihre Kommunikation unterbrechen, ne? Indem sie sich den Mund zuhalten oder die Augen zuhalten oder die Ohren zuhalten. Also keine Wahrnehmung über die Sinne mehr wollen. Und diese Fotos habe ich ja aus Zeitungen, aus Papierzeitungen gesammelt, und ich mache das immer noch. Diese Arbeit ist unendlich.
Das heißt, sie wird immer länger eigentlich.
Die wird immer länger dadurch. Ne, also bei jeder Ausstellung ist sie dann schon länger, und ich mache sie so lange, bis es irgendwann keine gedruckten, auf Papier gedruckten Zeitungen
das
mehr
gibt.
Das könnten
Sie noch erleben.
Das könnte ich vielleicht noch erleben.
Ja, zurück zu den 70er Jahren, als Sie die Videokunst für sich entdeckt haben, was ja auch viele andere Frauen getan haben.
Ja, das war wirklich, das war mir natürlich währenddessen gar nicht so bewusst, aber ja, das ist wirklich auch ganz, ganz spannend gewesen. Und es gibt ganz unterschiedliche Erklärungen dazu. Eine ist die, dass die Videokunst so am Anfang stand, dass es überhaupt noch kein Geld damit zu verdienen war. Und dass männliche Künstler deswegen kein Interesse daran hatten. Das kennen wir auch aus vielen anderen Berufen. Ein anderer Grund ist, die Videokunst war noch so jung, erst ein paar Jahre alt. Es war innerhalb der langen Kunstgeschichte, war das noch ein weißer Fleck auf der Landschaft der Kunsttheorie. So, das heißt also, es gab nichts, woran wir uns hätten halten müssen. Ne? Wir konnten wirklich einfach loslaufen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist sicherlich noch der, dass die Kunstgeschichte bis dato, bis eben zu diesem Zeitpunkt in den klassischen Medien, nennen wir jetzt mal Malerei und Bildhauerei, eine von Männern bestimmte Kunstgeschichte war. Ne? Es waren männliche Maler und Bildhauer, und sie schauten mit einem männlichen Blick auf die Welt und gaben das in ihren Kunstwerken wieder. Und wir mussten uns daran überhaupt nicht orientieren, hatten keine Vorbilder. Das heißt, wir konnten, mit wir meine ich jetzt die Frauen, konnten ganz andere Geschichten erzählen, weil sie einen anderen Blick auf die Welt hatten.
Und das ist ja vielleicht auch der Grund, weshalb viele Videokünstlerinnen dann feministische Themen auch auf dieses Bewegtbild gebannt haben. Ne? Also wenn ich jetzt mal denke an Ulrike Rosenbach, die ja auch so eine Schule für kreativen Feminismus dann gegründet hat in Köln, oder nicht in Köln, Walli Export mit ihrem Pappkarton, den sie sich vor den Busen geschnallt hat, und man konnte da reingreifen. Und sie hat es aber eben auch gefilmt. Sie hat es eben auch festgehalten. Sie hat sich in dieser Aktion auf das Videoband gebannt. Also man greift als Frau zu diesem Medium auch, um etwas zu zeigen, was die Männer nicht zeigen würden.
Ja, absolut. Und was auch noch hinzukommt, also bei beiden Künstlerinnen, die Sie gerade genannt haben, ist, dass die auch mit der Technik als solchen experimentiert haben, also eben auch fasziniert waren, wie das Bild entsteht und was mit Video vielleicht im Vergleich auch zum Beispiel zum Zelluloid-Film gemacht werden kann. Also bei Ulrike Rosenbach entstand in der Zeit die Arbeit, hoffe, dass ich die jetzt richtig zitiere, glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin. Und das ist eine Performance vor Publikum, und wir sehen zu der Künstlerin, zu der Performerin, sehen wir zur gleichen Zeit auch ein Bild, was die Künstlerin und ihre Aktion aufnimmt. So, und das war zuvor einfach technisch nicht möglich. Ne, diese Gleichzeitigkeit von Situation und Wiedergabe dieser Situation.
Sie haben ja weniger provozieren wollen mit Ihren Arbeiten, oder?
Ich glaube, dass wir uns da nicht viel Gedanken drüber gemacht haben. Ich habe sehr viel in diesen Jahren und auch später noch mit Bettina Gruber zusammengearbeitet. Und wir haben das Medium genutzt, um einfach ja ein Teil unseres Lebens, ja, wie soll man das sagen, in anderen Rollen darzustellen. Also wir haben durchaus Identitäten untersucht und gesellschaftliche Konventionen untersucht, aber immer in einer heiteren Form, in einer parodistischen Form.
Ich habe mich gefragt, was Ihnen eigentlich diese schwarzen Streifen zwischen den Monitoren bedeuten. Also, das war ja sozusagen die Frühzeit der Videokunst, waren eben diese Monitore, die ja auch Objekte sind eigentlich im Vergleich zu einer Leinwand, wo ein großes Bild projiziert wird. Und man hat ja oft in diesen Arbeiten, auch bei Ihren Arbeiten, das Bild, was über mehrere Monitore hinweggeht, nicht immer, aber oft. Und dann gibt es immer diese Trennung. Also es gibt eine Verbindung und immer eine Trennung.
Ja, deswegen hat es mich auch gereizt, also diese Trennung quasi visuell zu überwinden, ne, indem bestimmte Abläufe, bestimmte Objekte, bestimmte Szenerien von einem Monitor zum anderen wanderten und wieder zurückkamen. Und unsere Wahrnehmung ist so, dass sie tatsächlich die Zwischenräume überspringt. Wir sehen das dann nicht mehr. Das erforderte in den frühen Jahren ein ganz spezielles Synchronisationsgerät, was es damals noch nicht gab. Auch das ist heute vollkommen selbstverständlich, dass ich verschiedene Filme miteinander synchronisieren kann. Es war damals sehr komplex. Also ich kann mich an meine erste Arbeit erinnern, die damit gearbeitet hat, nämlich mit drei Monitoren, die nebeneinander standen. Und die Person bewegte sich von Monitor zu Monitor. Und am Anfang war es so, dass man drei Leute brauchte, die zur gleichen Zeit auf einen bestimmten Befehl hin sozusagen den Player in Aktion versetzen.
Also händisch.
Händisch. Also das war dann auch schon eine Art von Performance. Und dann haben wir aber sehr schnell ein Synchrongerät entwickelt, was das dann übernommen hat. Aber das gab es nicht auf dem Markt. Das war also auch händisch selbst zusammengeschweißt.
Vielleicht ist das ja die Arbeit, über die wir jetzt im Zusammenhang mit der kommenden Musik nochmal reden können, nämlich der Musik von Few.
Genau.
Ah, genau, das passt ja.
Ja, genau, das war jetzt Zufall. Genau, das ist die Arbeit. Ne?
Vielleicht kurz, Few ist eine japanische Musikerin, die in Köln mit Ken zusammengearbeitet hat.
Mhm. Genau, und das ist ihre, wir hören da jetzt ein Stück aus ihrer ersten Platte heraus, was sie eben mit Holger Tschukai und Jackie Liebezeit von Ken gemacht hat. Und das ist also eine der Arbeiten, wo ich auf vorhandene Musik zurückgegriffen habe, wo wir nicht zusammengearbeitet haben. Holger Tschukai hat sie mir dann geschenkt, als ich ihm dann die Installation zeigte und würde gerne diese Musik dazu verwenden. So. Und diese Bilder haben etwas ganz Ruhiges und die Musik bringt ganz starken Rhythmus da herein.
Und es ist auch eine Installation, in der man sie sieht.
Ja, eine der wenigen, ja. Genau. Ja, na, genau, das stimmt. Ich bin ja sonst, liebe ich es auch eher, hinter der Kamera zu sein. Und es gibt so ein paar Arbeiten, wo ich dann tatsächlich auch im Bild zu sehen bin. Und das ist eine davon, ja.
Fragment, den Titel hat sich Maria Fedder gewünscht, heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Das ist ja auch Musik, die Sie direkt mit der Stadt Köln verbinden können, ne? Mit Can.
Ja, genau. Das war also der zweite Grund, ne? Also einmal eben, ne, weil diese Musik auf also ganz bestimmend für diese Videoinstallation ist, aber zum anderen natürlich meine Kölner Verbindung. Ich habe auch 25 Jahre lang in Köln gelebt, also es war eine sehr prägende Zeit.
Vor allen Dingen in diesen Jahren, als Köln ja auch so richtig zur Kunstmetropole am Rhein geworden ist. Damals wurde auch die Art Cologne gegründet, ne?
Genau.
Hieß damals noch anders, 69.
Genau.
Düsseldorf als Konkurrenzstadt, also da muss ja eine Menge los gewesen sein. Es war für Sie vermutlich auch alternativlos, als jemand, der sich mit Kunst beschäftigen will,
total,
dorthin zu gehen. Ne?
Ja, ja. Ja, das wusste ich ja vorher noch nicht. Ne? Als ich von Nordhorn nach Köln kam, wusste ich ja noch nicht, wohin es mit mir gehen würde. Aber als ich dann später die Entscheidung hatte, gehe ich von Köln nach Berlin, das war kurz nach Öffnung der Mauer, da habe ich gedacht, nein, was will ich in Berlin? Ne? Also ne, die zeitgenössische internationale Kunst war in Köln und Berlin, damals zumindest eine protestantische Stadt, ne, war eine Stadt des Wortes und der Musik, aber nicht wirklich der bildenden Kunst. Das kam dann erst 10 Jahre später.
Sie haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass das Video so ein ja, jungfräuliches Medium quasi war. Das fand ja dann vermutlich auf den größeren Kunstveranstaltungen und in den Galerien auch nicht in einer Stadt wie Köln nicht statt, ne?
Ja, das kann man so nicht sagen, weil es war eine große Neugierde. Es war eben auch im Kunstsystem, wenn man so will. Ne? Also wir waren durchaus auch auf größeren Ausstellungen mit unseren Videos präsent. Der Markt hatte damals auch nochmal eine andere Bedeutung als heute. Es war ja noch nicht marktpräsent, aber aus dieser Neugierde heraus, was ist das für ein neues Medium in der Kunst, sind ja auch die Bücher entstanden, die wir dann ja für einen sehr etablierten Verlag gemacht haben. Mhm. So, ne, also wir haben nach den ersten schrägen experimentellen Versuchen haben wir uns sehr schnell professionalisiert und haben sehr bald dann zum Beispiel auch Bettina Gruber und ich Fernsehproduktionen gemacht, die zwar immer noch diesen heiteren, diesen parodistischen Blick auf die Wirklichkeit hatten, das ging damals sehr gut noch im Fernsehen, ne, wir konnten unsere eigene Bildsprache beibehalten, aber sie waren einfach ganz schnell auf einem sehr professionellen Niveau.
Das ist interessant, weil in einigen Texten, vielleicht gehen wir jetzt kurz nochmal auf diese Bücher ein, 2 Bücher, die Sie mit Bettina Gruber zusammen gemacht haben. Das eine ist ein richtiger Ratgeber, also wie verwende ich Video, ganz praktisch. Ne? Das andere ist aber ein Buch, eigentlich Kunstdiskurs, weil es sozusagen die Geschichte der Videokunst von den Anfängen bis damals, 1982 ist es, glaube ich, erschienen, also war eine kurze Geschichte. Und in diesen Texten wird ja auch so deutlich dieses Abarbeiten an dem bestehenden Medium Fernsehen, was ja auch als Massenmedium nicht besonders beliebt war, ne?
Ja, es lag auch nahe, dass es für die Videokünstler ein interessantes Medium insofern war, als es war technisch das gleiche Medium. Videokunst würde nicht existieren, wenn es das Fernsehen nicht gegeben hätte. Wir haben mit den zumindest ähnlichen Geräten gearbeitet und mit dem gleichen elektronischen Code gearbeitet. Und es gab Kollegen, Kolleginnen, die, da gehörte Ulrike Rosenbauer auch hinzu, eben sehr gefordert haben, dass das Fernsehen sich öffnen muss für die Videokunst. Also viel eher als für irgendein anderes Kunstwerk, weil das einfach das Big Brother der Videokunst ist. Und teilweise hat das auch funktioniert, das Fernsehen. Damals gab es nur 3 Programme, das erste, das zweite und das dritte, war aber sehr viel offener, sehr viel experimenteller. Und da sind eine ganze Reihe in den 70er Jahren, auch noch in den 80ern, eine ganze Reihe Videokunstprojekte im Fernsehen ausgestrahlt worden.
Haben Sie das auch gemacht?
Ja, wir haben ja teilweise produziert, ne, tatsächlich. Das war dann zum Beispiel für eine Satire-Sendung, war der erste Film, den wir gemacht hatten, im Prinzip über die Geschichte Kölns. Und später waren es ganze Sendungen nur mit Videokunstarbeiten von internationalen Künstlern, die wir dann moderiert haben und ins Fernsehen brachten.
Ah. Stichwort Satire. Es gibt ja momentan eine Ausstellung im Columba-Museum in Köln, die so ein Schlaglicht auch auf diese Zeit in Köln wirft und auch auf Sie, nämlich als, ich sag jetzt mal, Museumsgründerin eines Museums, das leider nur einen Tag existiert hat, ne?
Ja, das ist auch aus dieser Zusammenarbeit von Bettina Gruber, Ulrich Tillmann und mir entstanden. Und wir drei und eben auch noch andere Künstler, ne, haben seit Mitte der 70er Jahre immer wieder zusammengearbeitet in unterschiedlichen Konstellationen und in unterschiedlichen Projekten. Und hier waren wir also zu dritt. Da war also der Museumsdirektor Ulrich Tillmann, ich weiß schon gar nicht mehr, die Rollenverteilung. Ich glaube, ich war die Hauptkustodin und Bettina die Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer. Fragen Sie mich jetzt nicht im Detail. Aber die Worte deuten schon darauf hin, dass wir dem allem Anschein nach ein richtiges Museum gegründet haben.
Das hieß Klaus-Peter Schnüttger-Webbs Museum.
Genau, das Klaus-Peter Schnüttger-Webbs Museum war heute und hier und jetzt kann ich es ja sagen, war ein Fake-Museum. Ebenso war Klaus-Peter Schnüttger-Webbs eine erfundene Gestalt, eine Fake-Gestalt, die alles von uns übernehmen konnte. Also jeden auch vielleicht kritischen Blick auf das Kunstgeschehen, auf die Philosophie, auf Architektur, hohe Kultur, Alltagsthemen, so, das hat alles Klaus-Peter Schnüttger-Webbs für uns abgearbeitet. Und dieses Museum war an einem sehr, sehr schönen Ort auch gegründet worden. Also das Museum Ludwig bekam ja ein neues Gebäude. Genau.
In der Mitte der 80er Jahre.
Genau. Mhm. Und die Architekten haben draußen auf dem Land, in der Vorstadt, ein Modell, also ein 1:1 Modell gebaut sozusagen, um zu erforschen, wie ist das Licht und welche Materialien benutzen wir und so weiter. Und wir haben also unser Museum in diesem Modell eröffnet.
Gibt es das noch, das Modell?
Und das sollte eigentlich damals abgerissen werden. Und ich vermute mal, dass durch uns, weil unser Museum war ein großartiger Erfolg.
Für einen Tag oder für länger?
Unser Museum musste leider nach einem Tag schließen, weil wir für die Nachfolgekosten nicht aufkommen konnten. Aber es existiert weiter. Es hat also danach haben das andere Künstler übernommen und bis heute werden da Ausstellungen gemacht, was sehr schön ist. Und im Moment läuft eben in dem Kunstmuseum Columba in Köln läuft quasi ein wieder auferstandenes Klaus-Peter Schnüttger-Webbs Museum.
Was war das? War das eine Kritik an der Kunstszene, an der bestehenden? Oder war es einfach nur ein Spaß?
Also alles, was wir irgendwie machten, konnte nicht ohne eben auch Lust passieren und ohne Lust an Anarchie passieren. Und es war sicherlich eine Kritik. Es gab damals eine große Kritik unterschiedlichster Art auf das neue Gebäude des Museum Ludwigs und was da an Geld verbraten wurde etc. pp. Und es war sicherlich auch von uns eine Kritik am existierenden Kunstsystem. Und wir haben es eben aber in einer Form präsentiert, dass es gab durchaus Leute, die gar nicht mitbekommen hatten, dass das ein Fake-Museum, dass es eine Lüge ist. Und es gab aber auch Leute, die zum Beispiel aus der Presse, die über nichts anderes als über das Klaus-Peter Schnüttger-Webbs Museum berichtet haben und nicht über das Museum Ludwig.
Aha.
Also bei mir war es eine große Freude, über etwas Kunst zu machen, was gar nicht existiert, über eine Gestalt etwas zu erfinden.
Das waren die rauschenden 70er, 80er Jahre in Köln, wo Sie als Videokünstlerin gearbeitet haben, aber auch schon in der Lehre. Und dann sind Sie, Sie haben es schon erwähnt, 1991 nach Berlin gegangen, weil Sie einen Ruf als Professorin an der HDK, hieß sie damals noch, an der heutigen Universität der Künste bekamen. Und das war vermutlich auch ganz interessant, weil Sie ja da einen neuen Lehrstuhl aufgebaut haben, oder? Für Medienkunst.
Ja, wir waren, das war 91, war der Fachbereich, in dem wir waren, das war visuelle Kommunikation im weitesten Sinne, heute die Fakultät Gestaltung. Und die waren sehr offen und sehr experimentell und haben eine ganze Reihe Künstler tatsächlich berufen. Und dazu gehörte übrigens auch Wally Export. Wir haben ein paar Semester zusammengearbeitet. Und wir haben eben gemeinsam da einen ganz neuen Bereich aufgebaut. Also das wurde dann später bei mir die Klasse für Medienkunst. Und dann gab es parallel den experimentellen Film und dann die generative Kunst und so weiter. Also das war also im Aufbau begriffen ganz unterschiedliche Bereiche der Medien, aber immer mit einem künstlerischen Blick.
Das war ja die Zeit, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, in der auch viele Videokunstfestivals gegründet wurden. Also die Transmediale ist so 91, glaube ich, gegründet worden. Videofestival Bochum 1990, die Gründung des ZKM 1989. Also wir befinden uns in einer Zeit, wo dann Videokunst, ja, wie soll man das sagen, ihren festen Platz bekommen hatte, also auch wahrgenommen vom Mainstream?
Ja, diese Festivals waren und auch werden auch heute noch, ne, von einem sehr breiten Publikum besucht. Es begann schon früher, also die, ne, in Europa, zum Beispiel in Holland, das Worldwide Video Festival war, glaube ich, Mitte 80er schon so, ne? Also es waren dann ganz schnell so spezifische Orte, in denen das Medium Video und dann später kamen eben halt die anderen neuen Medien hinzu, in denen sie untersucht wurden und zur Diskussion gestellt wurden. Und das war eine ganz starke Aufbruchzeit, aber das hat sich ja auch nicht wirklich gelegt, ne? Also dieses Interesse an neuen Medien zeigt sich ja in unserer aller Alltagsleben. Nicht nur das Interesse, sondern wie die neuen Medien tatsächlich unseren Alltag im Prinzip übernommen haben.
Das stimmt.
Und wir brauchen diese andere Seite. Wir brauchen diese Seite, die das reflektiert.
Andererseits habe ich den Eindruck, dass so in der Kunst, in der aktuellen, die Medienkunst, die Videokunst so ein bisschen vielleicht an den Rand gerückt ist und man sich jetzt eher wieder besinnt so auf das stark Handwerkliche.
Malerei oder so.
Malerei. Okay. Textile Kunst, Keramik, also so, wo es wieder so an das ursprüngliche, einfache zurückgeht, weg von diesen komplexen, nicht greifbaren Dingen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Eine ähnliche Sehnsucht habe ich auch.
Ah.
Ne? Also etwas, was ich anfassen kann, ne? Was ich riechen kann, was ich mir erlaufen kann, etc. Ne? Also ja, aber diese, das sind ja immer auch Pendelbewegungen. Ne? Als Ende 70er, Anfang 80er die Videokunst sehr in war, ne? Was ich auch vorhin schon sagte, eben auch in großen Ausstellungen schon vorhanden war, dann kamen die jungen Wilden, ne? Da kam die Malerei plötzlich wieder vehement, die männliche Malerei vehement. Und da war dann eine Zeit lang Videokunst auch erst einmal außen vor.
Wir reden gleich nach der Musik nochmal über ein paar neuere Arbeiten, hören aber jetzt erstmal Darshan, einen Titel, der so sehr nach Indien führt, aus dem Film Kick It Like Beckham. Darshan aus dem Film Kick It Like Beckham hat sich unser heutiger Gast in den Zwischentönen gewünscht. Das ist die Videokünstlerin Maria Fedder. Und diese Musik, die führt uns weit weg nach Indien. Das Ausland war immer wichtig für Sie auch, das Reisen.
Das Reisen war wichtig. Also richtig fremde Kulturen waren auch wichtig. Also so weit weg wie möglich. Und bin sehr viel in Asien herumgereist und da am liebsten in Indien. Ich war sehr, sehr oft in Indien und deswegen habe ich auch dieses Stück ausgewählt, weil es beide Welten zusammenbringt. Also die westliche Welt und die asiatische Welt, also die westliche Popmusik und die traditionelle indische Volksmusik zusammenbringt, was eben auch der ganze Film Kick It Like Beckham tut. Das ist ein Film über eine traditionelle indische Familie in Großbritannien und eine der Töchter möchte Fußballspielerin werden.
Warum Indien? Also Indien ist ja das Land, an dem sich so die Geister scheiden. Die einen halten es nicht aus und die anderen lieben es und kehren immer wieder zurück.
Genau. Na, also es gibt Menschen, die schon, wenn sie im Flughafen ankommen, solch einen Kulturschock bekommen, den sage ich auch, komm, fahrt direkt wieder nach Hause. Ne? Also so, das macht dann auch gar keinen Sinn, die das Essen nicht vertragen, die sofort krank werden und. Und ich fand Indien und finde es immer noch berauschend, aufgrund der vielen Kulturen, die man dort kennenlernen kann. Das ist eben, ne, wir haben jetzt diese eine kleine Musik ausgewählt. Es gibt so viele unterschiedliche Kulturen, so viele unterschiedliche Sprachen. Als ich zum ersten Mal nach Indien kam, habe ich ja nicht nur die Sprache nicht verstanden, ich habe auch die Körpersprache nicht verstanden, ich habe die ganzen Rituale nicht verstanden. Und ja, das ist etwas, was ich immer noch als sehr inspirierend dann eben auch empfinde und was ich dann irgendwie auch in Arbeiten einbauen kann.
Ah, okay. Also Sie meinen, dass diese Reisen Sie auch beeinflusst haben künstlerisch?
Ja, nun, ich habe natürlich die Reise gemacht und ich war Künstlerin so und es hat mich und ich habe aber dort Themen gefunden oder Bilder gefunden und Töne gefunden.
Apropos Ton, wir hören jetzt mal Töne oder man muss eher sagen ein Geräusch, aber das ist aufgenommen an einer ganz anderen Stelle der Welt. Und es gibt zu diesem, ja, man könnte ja fast sagen, unangenehmen Geräusch auch ein Foto auf Ihrer Internetseite, wo Sie da stehen mit einem Kabel in der Hand, würde ich jetzt mal sagen. Also ich schätze mal, es ist ein Mikrofon in der Wüste Mexikos. Was haben wir da gehört?
Also was wir jetzt gehört haben, ist das elektromagnetische Feld von Elektrizität von einer ganz bestimmten Stelle, die zu einem ganz bestimmten Bild hinzugehört. Ich bin also quer durch Mexiko gereist in einsame Landschaften und habe in diesen Landschaften gefilmt und eben auch die jeweiligen elektromagnetischen Töne aufgenommen. Das ist also ein ganz spezielles Mikrofon, was wir dafür gebastelt haben.
Sonst würde man es ja nicht hören.
Sonst würde man das nicht so stark hören. Und was ich hinterher in der Ausstellung sehe, sind verschiedene Flachbildschirme. Auf jedem Flachbildschirm ist eine andere wunderschöne Landschaft. Und in solch einer wunderschönen Landschaft sehen wir dann einen Starkstrommast mit Überlandleitung. Und die Töne, die wir hören, gehen von dieser Überlandleitung aus. Das ist eine Arbeit, die hab ich an verschiedenen Stellen in der Welt gemacht, ist eine Arbeit über Elektrosmog. Und ich begann diese Arbeit tatsächlich als Audioarbeit, als reine Tonarbeit. Und wollte so weit wie möglich von Menschen, von Städten, von Häusern weggehen, eben in einsame Landschaften, um diese klaren elektromagnetischen Töne zu finden.
Sie sind ein Bildmensch, auch wenn Sie sich's anders vornehmen.
Genau. Ne? Also ja, ich werde immer Opfer. Ne? Ich werde Opfer von schönen Bildern. Ne? Also ich gehöre zu den Künstlern, die keine Angst vor Schönheit haben. Im Gegenteil. Es ist in den meisten Fällen so, dass die Schönheit einer bestimmten Situation, eines bestimmten Bildes und sei es auch nur die Vorstellung dieses Bildes, mich dazu animiert, eine Arbeit dazu zu machen. Das kann dann eine ganz politische Arbeit werden. Aber es geht aus für mich und dann später auch für den Betrachter erst einmal von der Schönheit.
Und so eine Arbeit ist vielleicht auch eine neuere Arbeit, die mir dazu einfällt, die aus ganz vielen Kreisen besteht.
Genau.
Eine kreisrunde Arbeit, eine Luftaufnahme, vermutlich sogar eine Satellitenaufnahme von Kreisberegnungsanlagen in den USA.
Genau.
Wie sind Sie darauf gekommen? Also war das der Blick aus dem Flugzeug?
Genau so.
So war es.
Ja, ne, ich saß im Flugzeug auf dem Weg von New York nach San Francisco. Es war ein klarer Frühlingstag und ich saß am Fenster und gucke runter und sehe über einen ganz langen Zeitraum hinweg hunderte von solchen Kreisen. Wie hoch ist man da? 10 Kilometer, dass die überhaupt sichtbar waren. Das war ein ganz, ganz starkes Bild. Und ich hatte Gott sei Dank ne, alles an mir sozusagen. Ich habe dann sofort Aufnahmen gemacht und habe hinterher recherchiert, was um Gottes Willen, was für eigenartige waren hier Wesen vom Mars oder so, die ihre Spuren hier hinterlassen haben. Und habe dann eben gelernt, dass das Beregnungsanlagen sind. Da ist also in der Mitte eines solchen Kreises ist eine Pumpe. Die Pumpe holt das Wasser, das Grundwasser hoch. Von dieser Pumpe geht ein Arm raus.
So wie so ein Radius.
So ein Radius, genau. Es ist ein Radius. Und dieser Radius kann in Bewegung gesetzt werden. Und die Pumpe holt, also schickt das Wasser in diesen Arm, in diesen Radius. Und dieser Arm hat also ganz, 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 ganz viele Löcher. Und unter diesem Arm regnet es. Und dadurch, dass dieser Arm dann in Bewegung gesetzt werden kann, regnet es kreisförmig. Mhm. Und an der Stelle, wo der Arm sich bewegt, kann die Vegetation sprießen, weil sie gewässert wird. Und deswegen sieht man diese Kreise so deutlich, weil rundherum, wo kein Wasser runterkommt, ist es gelb und braun und einfach ein Nichts. Mhm. Und es sind aus dieser Entfernung sind es einfach grafisch ganz, ganz starke Bilder.
Das stimmt, das ist auch eine grafisch ganz starke Arbeit.
Ja. Das Grundwasser, was da hochgeholt wird, ist das verbliebene Wasser der letzten Eiszeit. Also es ist ein eiszeitliches Wasserreservoir, was in gar nicht so sehr langer Zeit, man spricht von wenigen Jahrzehnten nur, versiegt sein wird. Und wir haben die gleiche Situation in der Sahara. Auch da finde ich diese Felder, auch da ist das Grundwasser eiszeitlichen Ursprungs. Und ja, es ist eine Arbeit, wie wir uns selbst das Wasser abgraben. Ich will gar nicht irgendwen mit erhobenen Zeigefinger, sondern das sind wir alle.
Wenn Sie so mal auf die letzten 40 Jahre Ihres Schaffens schauen, was würden Sie sagen, wie hat sich das verändert, Ihr Arbeiten?
Haben sich total verändert. Das merke ich jetzt auch bei der Arbeit an dem Katalog, dass ich denke, ich bin vollkommen charakterlos. weil es gibt einfach nicht...
Es gibt keine Sprache, keine
Maria
Vedder
Sprache. Nein, es gibt nicht diese, genau, die gibt es gar nicht. Ne? Also die frühen Arbeiten waren Arbeiten, die im Studio entstanden sind. Das waren die eigenen Welten, die eigenen Wirklichkeiten, die dort von uns oder auch von mir inszeniert wurden. Und viele Jahre später erst bin ich dann in die uns umgebende Wirklichkeit gegangen und habe nach vorhandenen Inszenierungen gesucht und die auch gefunden. Und ich bin mehr und mehr an Realität und an Geschichte interessiert und was diese Schichtungen mit uns machen.
Und weil wir auch anfangs davon sprachen, dass dieses Medium so wenig greifbar ist und von dem Stick, den der Künstler dem Sammler möglicherweise in die Hand drückt, wo sind denn jetzt Ihre Arbeiten? Im Rechner?
Die Arbeiten, die sind im Rechner, nicht nur in meinem, sondern auch in anderen Institutionen im Rechner.
Ich frage auch deshalb, weil es ja heutzutage wahnsinnig schwierig ist, bestimmte Arbeiten wieder ins Museum zu stellen, weil sie so gar nicht mehr existieren. Also weil die alte Technik, ich habe das ganz am Anfang angedeutet, weil die alte Technik nicht mehr zur Verfügung steht. Wie bringt man dann eine frühe Videoarbeit von Maria Vedder oder auch von anderen Künstlern wieder ins Museum? Die baut man dann nach, die rekonstruiert man, ja?
Also bestimmte Installationen kann man tatsächlich auch gar nicht mehr rekonstruieren. Es gibt Installationen, in denen das Videogerät nicht einfach nur ein Abspielgerät ist, sondern wo das Gerät als solches auch eine künstlerische und damit eine inhaltliche Aussage hat. Da wird es ganz schwierig, weil es diese Geräte nicht mehr gibt. Das, was Sie am Anfang erwähnten, diese Arbeit, die dann rekonstruiert werden musste, weil man sie zeigen wollte, ist entstanden in den letzten Jahren der Produktion für Monitore. Mhm. Bis Mitte 90er Jahre war es den Künstlern nicht möglich, das Bild zu vergrößern. Es gab damals noch keine Videoprojektoren, die bezahlbar gewesen wären.
Ah, das Bild konnte man nicht vergrößern.
Das Bild konnte man nicht vergrößern. Das heißt, wir waren gezwungen, für dieses kleine Bild zu arbeiten. Und diese große Installation, die dann rekonstruiert wurde, ist eine Arbeit mit 25 Monitoren, die gestapelt sind wie eine Wand. Und es gab damals eine Technik, mit der ich das Bild vergrößern konnte auf diese Wand, mit der ich es vervielfachen konnte, es verfremden konnte, etc. Und das MIT in Boston hat eine Ausstellung geplant zu Monitorarbeiten. Und der Titel dieser Ausstellung war auch Before Projection, also so, bevor man ein großes Bild machen konnte. Und diese meine Arbeit ist im Prinzip ein Übergang von den kleinen Monitorarbeiten zu den groß projizierten Bildern, weil ich mit dieser Wand große Bilder machen konnte und damit einige Arbeiten realisieren konnte. Und als das MIT sich an mich wandte und wir dann recherchierten, dann stellten wir fest, wir können diese Arbeit nicht zeigen, weil es eben einfach diesen Prozessor von damals und so weiter und so fort nicht mehr gibt. Und dann hat eben das MIT sich entschlossen, es technisch zu rekonstruieren. Und in der Ausstellung war es dann so, wenn man vor der Arbeit stand, sah sie so aus wie damals. 1988 hatte ich diese Arbeit fürs Museum Ludwig in Köln gemacht. Und sie sah genauso aus wie damals, hatte eben auch diese fetten Monitore, diese etwas runde Mattscheibe vorne. Und wenn man dahinter ging, sah man, dass alles digital war.
Okay, ein Fake.
Nein, nicht ein Fake, sondern die Arbeit als solche im Gegenteil. Ne? Sie war genauso jung und frisch wie damals.
Sie war genauso jung und frisch wie damals mit anderen Mitteln. Wenn es kein Fake ist, ist das
eine Rekonstruktion.
Ist eine Rekonstruktion und dann kann ich auch damit leben, dass wir so jetzt uns langsam aus der Sendung schleichen müssen. Mit einem Fake wäre das nicht so schön gewesen.
Das stimmt.
Ja, Maria Vetter war heute zu Gast in den Zwischentönen. Auf ihrer Website können Sie bei Interesse viele, viele Projekte anschauen und demnächst dann auch ein interaktiver Werkkatalog. Wir haben noch eine Musik zum Schluss. Und zwar Jasmin Hamdan, Hall, aus dem Album Jannas. Wollen Sie noch was zu dieser letzten Musik sagen?
Ja, diese Musik, die verbindet jetzt mein Leben in Berlin. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in einem Konzert von ihr. Eine arabische Musikerin, die ihre arabischen Texte mit Tönen, mit Sounds, mit Musik aus aller Welt verbindet und komponiert. Und das Konzert war im Bergheim, dieser berühmt-berüchtigte Club in Berlin. Und ich kam da mitten in der Nacht raus und fuhr nach Hause mit dem Auto und wurde angehalten von der Polizei und Verkehrskontrolle und Papiere. Und Frau Vetter, wo kommen Sie denn her? Und ja, ich war gerade in einem Konzert, arabische Musikerin, ich komme aus dem Berghain, der Polizist guckt in meine Papiere noch einmal rein und man sieht auf seinem Gesicht, dass er, das ist einfach alles eine Lüge, diese Frau ist viel zu alt, um aus dem Berghain zu kommen und um diese Uhrzeit und die ist wahrscheinlich total betrunken etc. Und dann sagt dieser Polizist zu mir, ja, Frau Vetter, wir haben gerade einen Chinesen kontrolliert, der hat gesagt, er sei der Produzent dieser arabischen Musikerin.
Das ist gut. Also, die Musik zu dieser Geschichte, die Maria Vetter gerade erzählt hat, die hören wir jetzt. Hall. Vorher noch ein Hinweis auf die nächste Sendung mit meinem Kollegen Michael Langer. Bei ihm zu Gast ist am kommenden Sonntag der Schweizer Schriftsteller Iso Karmartin. Maria Vetter, vielen Dank und schön, dass Sie da waren.
Ich danke.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.